In der Vorbereitung von der Folge, wir wurden zusammengebracht wieder mal von Frank-Lothar Lange und dann hat er mir erzählt, du, ich habe jemanden für dich, das ist ein Nachkommen von den Gebrüdern Grimm. Und allein das klingt ja schon wie ein Märchen, das ist ja schon völlig crazy. Ne? Und dann sagt er so, und dann war der bei Popstars, Nu Pagadi, sagt dir doch was. Und da klingelt es bei jedem nochmal irgendwo weiter hinten, der so in meinem Alter ist. Und heute ist der Wurstfluencer. Und dann habe ich gesagt, whoever it is, den muss ich kennenlernen. Und mit dem bin ich heute am Mikrofon und freue mich ganz arg. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Markus Grimm, hi.
Markus, Nachfahre der berühmten Gebrüder Grimm, das gibt's doch alles gar nicht.
Das ist über drei Ecken und das ist verfolgt mich seit der Grundschule. Und das ist so die Geschichte oder vielleicht auch das Märchen, mit dem ich aufgewachsen bin, von meinen Eltern auch. Mhm. Mein Vater, der Rest der Familie wohnt auch immer noch in der Ecke Hanau. Und es gab irgendwie zur Kommunion der Großtante Erika irgendwie eine Grußkarte der Gebrüder und hier und da. Und ich habe mir das immer nur erklären können, weil ich immer selber Geschichten geschrieben habe, schon in der Grundschule. Und für mich war das nie so ein Ding. Ne? Ich fand es halt toll, mit dem Nachnamen war es dann klar, dass ich jede Theaterschulleiterin irgendwie in der Grundschule schon auf die Theaterbühne stupst. Mhm. Und dementsprechend habe ich schon ganz früh ganz viele Märchenrollen gespielt. Mhm. Ja, aber das wahre Märchen schreibt man halt selbst und das kam erst später.
Ja, interessant. Also dann sind wir eigentlich da, wo ich immer ganz gerne am Anfang schon hin will. Der Markus, der geht irgendwann natürlich in die Schule und da gibt's dann schon, da merkt man jetzt schon erste Dinge, da ist irgendwie ein Entertainer versteckt, oder? Wann hast du das erste Mal gemerkt?
Tatsächlich, weil ich sehr früh schon in Kostüme gestopft wurde von besagten Theater-AG-Leiterinnen schon in der Grundschule. Und da war es so, da habe ich dann die Hexe Wackelzahn gespielt und so Geschichten. Aber tatsächlich war es so, ich war so der immer von den Schulbullis gejagt wurde aus dem Lehrerausgang und so. Und dann war die Bühne tatsächlich so eine Art Flucht, weil du dann plötzlich so anderthalb Meter über denen standest, die dich sonst in die Papiertonne gestopft haben. Und die kamen in dem Moment nicht an dich ran. Deswegen war Bühne immer ein schöner Punkt, wo man sich hinflüchten konnte. Und der Entertainer ist gewachsen. Ich glaube, jeder, der sich an seine Anfänge zurückerinnert, findet da nur peinliches Material.
Aber schau mal, das finde ich ganz interessant, weil wenn du da auch sagst, hier, da wurde so ein bisschen gehänselt und in die Mülltonne gestopft, dann ist es doch umso mutiger sich, also finde ich interessant, deine Sichtweise dann, ich stehe auf der Bühne und schaue dann da runter und bin dann da erhaben quasi, aber man könnte es ja auch genau anders angehen, man lernt ja auch viele Leute kennen, die sagen, nee, das traue ich mir gar nicht, weil das sind ja andere, da hast du ja schon einen richtigen Sprung gemacht irgendwie so, ne?
Ja, verstecken war aber auch nie mein Ding, ne? Auch im weiteren Lebenslauf so, ich bin eher immer relativ geradeaus gelaufen so, weil das Leben schlägt ja genug eigene Haken, ne, die man so mitnehmen muss. Und dann versucht man wenigstens selber irgendwo auf der Strecke zu bleiben. Für mich war das tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Lösung und eine, also vor allen Dingen, weil, ich meine, wenn du Künstler bist und hier und da, wonach suchst du? Du suchst nach Anerkennung und Liebe. Und Anerkennung kriegst du dann halt durch Applaus und auf der Bühne. Und ja, da war es dann so, dass die Bühne halt die gute Wahl war. Mhm.
Würdest du sagen, das gilt für jeden Künstler oder für jede Künstlerin, dass die das eigentlich aus einem Anerkennungsding machen?
Ich glaube schon tatsächlich, dass wir alle nach Bestätigung für das suchen, was uns ausmacht oder wovon wir ausgehen, dass es uns ausmacht. Also, dass man natürlich irgendwo immer auf der Suche nach Bestätigung ist. Aber ich glaube, es ist ja noch nicht mal was irgendwie auf Künstler oder Entertainer beschränkt ist, sondern vielleicht eher auch auf jeden. Also auch im familiären Umfeld sucht man ja nach Bestätigung und Zuneigung und Liebe.
Gesehen werden, ja. Deswegen frage ich auch die Frage, weil ein paar Jahre wahrscheinlich weiter landest du, aus welchen Wirrungen auch immer, interessiert mich dann auch gleich sehr, bei Popstars und wirst dann Teil von Nu Pagadi. Und da sehe ich schon jetzt auch was sehr Konträres, gell? Man sucht eine Zuneigung, aber gerade, ich meine, da waren jetzt die Social Media noch nicht so groß, aber es kommt ja trotzdem auch ein großer Rückenwind, ne? Hater gibt's ja überall. Wie geht man mit sowas um?
Social Media war ja damals noch gar nicht so weit verbreitet.
Hol uns mal ab, welches Jahr war das?
Das war 2004, 2005 und das, was es da an Social Media gab, war MySpace. Und da gab es aber nicht so diese direkte Möglichkeit, jemanden anzuschreiben oder unter irgendwelche Beiträge große Hasswellen loszutreten. Das gab es da noch nicht. Und den Hass hat man da eher tatsächlich noch so auf der Straße erlebt, wenn, ne? Also wenn einem dann, ich weiß mal, ich war einmal im Straßenkarneval, da flog eine Flasche Bier mir hinterher mit den Worten, da ist die Schwuchtel von Popstars. Also das war damals noch analog. Das
ist ja hundertfach jetzt heute in den Kommentarspalten.
Jetzt sind es virtuelle Bierflaschen, die da geworfen werden und das aus einer Anonymität und aus einer eigenen Sicherheit heraus. Früher wurde man auf der offenen Straße halt noch angesprochen. So.
Ja, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, was besser ist. Gell? Also ich meine, natürlich auf der offenen Straße ist nochmal viel, viel aggressiver, weil man ja, also das ist ja ein direkter Move. Ich würde ja sagen, bei den Leuten, die auch bei mir unter den Videos haten, kein einziger würde sich das trauen, auf der Straße zu sagen. Aber es ist schon, ich lerne schon viele Leute kennen, die da wirklich damit auch zu kämpfen haben, mit dieser Anonymität. Und ich hatte auch letztes Mal hier so eine Diskussion in dem Podcast zum Thema Klarnamenpflicht im Internet. Die Diskussion, die darfst du gar nicht aufmachen, da geht es dann noch mehr ab in der Kommentarspalte. Aber es ist schon wild, ne?
Ich habe eher so ein Problem, also viele haben kein Profilbild und hier und da oder nicht den richtigen Namen und dann wirst du aber auch mal freundlich angesprochen draußen und hast dann da eher das Problem, dass ich die Leute gar nicht zuordnen kann, weil woher soll ich wissen, dass du Bambi Einhorn 23 bist mit einem bunten Profilbild und dann stehen die Leute vor dir und sagen so, hey, ich kenne dich doch von Insta. Und, ja, aber also genau, na, also das ist so, ich habe eh schon immer ein Problem
mit. Ich kenne dich vor allem auch. Das ist ja auch wirklich, je mehr Videos man macht, desto öfters wird man auch begrüßt, als würde man sich gegenseitig kennen. Aber es ist halt ein sehr einseitiges Kennen.
Ne? Ja, und das Problem ist auch, das Problem, was ich dann immer habe, ich überlege dann halt immer so, woher kenne ich dich? Ne? Also so bin so in so einer Schleife dann gefangen und überlege, weil ich halt durch meinen Job und meine Dinge, die ich so mache, halt so vielen Menschen begegne. Dass ich halt, du willst ja niemandem gegenüber unfair sein und ihn plötzlich vergessen haben und kennst ihn aber irgendwie aus irgendeinem Arbeitskontext oder so. Und dann kommt dann aber nach 30 Sekunden so die Auflösung, so, ja, ich folge dir auf Insta. Okay.
Wobei ich festgestellt habe, ich mache einmal im Jahr so einen Community Day für die Leute, die meinen Content anschauen. Der war jetzt vor 2 Wochen. Und mir ist da immer wichtig, alle, die da hinkommen, ich will mit jedem einmal kurz gesprochen haben und die Hand geschüttelt. Und also meine Erfahrung ist die so, denen ist schon auch klar, dass man die nicht alle kennen kann, aber da geht's auch wieder um gesehen werden. Das ist mir auch wichtig, weil die fahren extra nach Augsburg, die kaufen sich ein Ticket und so und ich will die dann schon sehen, ja, weil das ist ja die Essenz der Leute, wofür man das auch macht. Na, es ist es ist Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, absolut, klar.
Markus, wie bist du da gelandet bei Popstars? Wie war da der Weg? Das würde mich richtig interessieren.
Der Weg war sehr interessant. Ich habe damals im Verlag gearbeitet, hier in Moers auch, hab da die Musik- und Medienredaktion gemacht, bin da als Quereinsteiger damals reingerutscht und hab das dann so über 7 Jahre mit aufgebaut, was so die Musik- und Mediengeschichte anging, war dann auch immer auf den ganzen Events mit Sony PlayStation und Co. und bin dadurch natürlich auch in Presseverteiler reingerutscht, die immer größer wurden und hab dann irgendwann eine E-Mail bekommen von ProSieben als Pressemitteilung mit den Worten, Popstars sucht Sänger und Songwriter. Und da mich Freunde vorher immer genötigt haben bei den Staffeln zuvor, geh da doch mal hin. Und ich immer gesagt habe, ja, die suchen mich nicht. Ich bin ja jetzt nicht so Boygroup-mäßig unterwegs. Kam ich diesmal nicht drum rum dann. Und habe gedacht, ja cool. Also ich habe schon immer Songtexte geschrieben. Das war so mein Hauptding, ne, und habe gesungen. Und bin dann halt tatsächlich mit meiner damaligen Band zum Casting nach Düsseldorf gefahren. Und das war aber auch nur aus dem Grund, also man macht sich ja so einen Plan, so ein bisschen. Ne? Und mein Plan war in dem Fall, wir gehen da jetzt hin als komplette Band. Wenn wir Glück haben, werden wir dann halt ausgestrahlt. Und dann muss man vielleicht nicht mehr im Jugendkeller auf der kleinen Stinkebühne spielen, sondern kann vielleicht mal ins coolere Café nach oben, so.
Also gar nicht, ich will gar nicht bei Popstars dabei sein, sondern so ein bisschen den Höhle der Löwen-Effekt. Ich will eigentlich nur ausgestrahlt werden und dann kann ich sagen, known from ProSieben.
Nee, gar nicht. Nein, sondern wirklich dieses gesehen werden da in der Zeit, die Band zu präsentieren, um darüber dann irgendwie eine Bekanntheit zu kriegen. Also jetzt gar nicht irgendwie auf die, den Gedanken hatte ich nie, irgendwie auf, das ist aber gut, dann irgendwie so einen Sticker dran zu machen, sie kennen uns von. Nee, den, das ist so die Werbeecke, das ist nicht schlecht. Soweit war ich damals
ganz
nicht.
Ganz viele in die Hülle der Löwen genau deshalb gehen, die gar nicht vorhaben, Investor oder eine Investorin zu kriegen, sondern die einfach nur diese Screentime haben wollen.
Okay, ja, das war damals tatsächlich nicht so vordergründig im Sinne von, ich will danach großartig rausgehen und Werbung machen, sondern das war eher so im kleinen Rahmen gedacht. Ne? Einfach nur vielleicht sehen, dass, also gar nicht irgendwie Firmen oder sonst was, sondern halt tatsächlich so auch nicht mal Plattenfirmen, sondern so vielleicht sehen das zwei, drei Leute, die dann zu unseren Konzerten kommen. So, das war so der Gedanke. Und dann haben sie mich aber bei meinem Ehrgeiz gepackt und dann habe ich das Ding gewonnen. Und das war nicht der Plan, aber ist dann so passiert.
Aber dann ohne Band? Oder
ja,
wie war das?
Ja,
ohne also, Band. Also wurde dann separiert irgendwann, oder?
Genau, es wurde eine neue Band gemacht. Irgendwie nach der im Recall kam dann Lukas Hilbert, der in der Jury war, damals zu mir und sagte, ja, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder du gehst jetzt wieder mit deiner Band oder du gehst ab hier den Weg alleine weiter, weil ne, wir suchen halt Sänger und erstellen ja hier eine Band. Dann habe ich damals mit meinen Jungs auch gesprochen und habe gesagt, ja, wie lange soll das gehen? Ne, also ich werde hier irgendwo rausfliegen und umso bekannter ich jetzt da halt bin, vielleicht
nehmen wir mit.
So. Mhm. Und dann ist es anders ausgegangen. Und dann war ich plötzlich bei Nupagadi und habe ein Fellkostüm getragen und stand tatsächlich auf großen Bühnen.
Das muss man auch, ich habe das vorher nochmal recherchiert, das haben sie dann am Schluss Dark Pop genannt, ne? Nur für die Leute, die gerade nachdenken, was war Nupagadi, das war schon eher wild. Also die haben schon alle ausgeguckt, als wären sie gerade aus dem Wald rausgelaufen. So, ne?
Ja. Also wie so ein Bär nach dem Winterschlaf, ein bisschen zerzaust und überhaupt.
Ja.
Und es war, ja, also man wird ja auch mal gefragt, so, ja, stand das alles schon fest und hier und da? Das war nicht so. Natürlich hast du eine Redaktion im Hintergrund, die sich überlegt, in welche Richtung wollen wir gehen. Und dann hast du natürlich einzelne Protagonisten wie so ein Pat, mein Bandmitglied dann später, bei dem man schon gedacht hat, so, boah, das wird super ins Bild passen zu so einer Rockband und vielleicht kreiert man das so ein bisschen außenrum, dass man Stimmungsbilder erzeugt, dass man ihn halt weiter wählt. Ne? Und weil am Ende entscheiden die Zuschauer über den Anruf und du wirst ja nur geleitet, wen du cool finden sollst. Mich sollte eigentlich keiner cool finden. Man sollte eigentlich als anderen Part Richie, den Gitarristen aus Österreich, cool finden. Und am Ende war ich es dann aber doch, weil die Zuschauer sich sehr mit mir sympathisiert haben. Was ich aber damals, weil es kein großes Social Media gab, gar nicht so mitgekriegt habe. Ich habe mich damals in dieser Staffel, das lief dann wirklich halt nur in der Kommunikation über Bildzeitung und Co., ich habe mich während der laufenden Staffel als erster so in so einem Format geoutet. Und da gab es halt... Ja, und da war halt so die Aussage, naja, wenn du das halt machst und hier und da, dann ist halt, kann halt vorbei sein hier und da, man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren und hier und da. Und tatsächlich war ich dann danach bei den Umfragen plötzlich Platz 1. Und dementsprechend, war ich dann doch plötzlich jemand, mit dem man rechnen musste. Und das blieb dann auch tatsächlich
zum Ende. Hat auch was mit dem Outing zu tun gehabt? Oder die haben dich einfach, weil ich überlege jetzt gerade, ne, 2004 ist über 20 Jahre her, ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie das damals schon war. Heute würde ich ja sagen, zum Glück kein großes Ding mehr oder hoffentlich kein großes Ding mehr. Aber damals schon ein Ding wahrscheinlich noch, oder?
Voll. Ja, andere haben das Thema immer so ausgespart, dass man, und weil es halt einfach, du hattest noch nicht diese direkten Stimmungsbilder oder auch, es gibt ja nicht nur Hate, sondern es gibt ja auch Leute, die dir zur Seite springen im Social Media, ne? Das ist ja, wenn du Glück hast, ist es so ein Gleichgewicht. Das gab's ja damals nicht. Ne? Da musste man halt gucken, so wie reagieren die Leute, dann ist es halt eine Bildzeitungsschlagzeile und dann muss man halt gucken, was passiert. Und dementsprechend war der Ratschlag damals, ja, aber wenn du es jetzt machst, dann, wer weiß, in welche Richtung sich das entwickelt.
Aber meinst du, dass das damals auch, das hört sich für mich sehr frei an? Ich habe das Gefühl, also ich meine, diese Formate sind ja auch, um ehrlich zu sein, auch irgendwie durch. Also wenn ich immer wieder sehe, es nächste Staffel DSDS, denke ich mir immer so, ey, wie lang wollt ihr das noch machen? Also oder auch Big Brother, denke mir so, ey, das ist doch rum, das war das erste Mal cool, beim zweiten Mal war es schon flau und jetzt wird es immer noch so durch die Länder getrieben. Aber ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass das schon mehr, ich würde nicht sagen geskriptet ist, aber strikter ist. Hast du das Gefühl, dass das früher noch freier war? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die da heute auch so sagen, nee, also das kommunizieren wir jetzt nicht. weil so und so, weil das nicht unseren Plan erfüllt, weil vielleicht die, nicht, der Hype nicht mehr so groß ist, dass man auf die Marge achten muss. Ich weiß es nicht. So.
Auf die Marge achten.
Ja, die wollen ja alle Geld verdienen am Schluss.
Ne? Also ich steck ja nicht drin. Ne? Also keine Ahnung, wie die aktuellen Redaktionsgeschichten so laufen. Ich habe selber als Musikredakteur für ein anderes Format mal gearbeitet vor ein paar Jahren. Das war auch relativ frei und schön, weil es da darum ging, mit den Kandidaten so versteckte Rollen zu spielen, wo man erkennen musste, ist die Stimme, die ich gerade auf der Bühne höre, wirklich die Stimme, die aus dieser Person rauskommt und so.
So, jetzt wissen wir schon alles, was es für ein Format war.
Zeig uns deine Stimme, ja. Hieß das? Das war cool. Hat leider in Deutschland auch nicht funktioniert.
Du bist ja eigentlich so wie The Masked Singer, oder? In etwa.
Nee. Also es, tatsächlich, das ist eher so eine Art Karaoke. Also die Leute sind auf der Bühne und machen nur lippensynchron den Song. Und du musst aber erkennen an diesem Lippensynchron, ist das jetzt die Stimme, die ich über die Lautsprecher höre? Passt das zu dieser Person, die auf der Bühne steht? Und das war cool, weil man hat mit guten Sängern gearbeitet, mit Leuten, die noch nie in ihrem Leben gesungen haben. Und das war ein großes, spaßiges Format. Und ich finde halt schön, wenn wenn sowas in der Medienlandschaft hat, auch stattfindet. Ob so ein DSDS oder Co. oder was jetzt läuft, gescriptet ist, man wird sich immer redaktionell Gedanken machen, wo möchte man hingehen? Was funktioniert auch musikalisch? Es hat eine lange Zeit lang ja auch im Nachgang als Karriere für DSDS und Co. halt Schlager funktioniert. Ne? Das hätte es ja früher gar nicht gegeben. So, ne? Und dann kam halt irgendwann diese Schlagerwelle, weil es halt einfach gerade angesagt ist. Aber das entscheidet am Ende ja immer noch die Zielgruppe, die da anruft und sagt, ja, das hätten wir jetzt gerne.
Ja. Voll. So, und dann steht man da von heute auf morgen mitten im Rampenlicht. Von der, also ist ja auch verrückt, oder? Man hat so eine kleine eigene Band, will die voranbringen und dann schreibt die Bild-Zeitung über einen. Wie war das für dich? Also, was hat das mit dir gemacht? War das auch so eine andere Zeit? Wie gesagt, Internet war ja noch nicht so big oder Social Media, aber also mal auf einer Bild-Zeitung zu sein, ist ja schon auch ein Feeling, so, ne?
Ja, war abgefahren. Also vor allem in der Anfangszeit, so die ersten 2-3 Wochen hast du gar nicht gecheckt, weil alles so rasend schnell ging und weil du nur unterwegs warst und nur in Hotels. Und ich weiß noch, der Morgen nach dem Finale war halt merkwürdig. Man ist runtergegangen zum Hotel und am Abend vorher ist man auch ganz normal runtergegangen, an die Lobby, ist rausgegangen zum Rauchen vor die Tür. Und jetzt an dem Morgen bist du rausgegangen mit einem O-Saft in der Hand zum Rauchen vor die Tür und da standen halt, weiß nicht, plötzlich 300, 400 Leute und haben dich angekreischt, weil sie wussten, dass du da pennst. Ne? War schon merkwürdig. Und was halt cool war, ist halt einfach, wenn du dann plötzlich so ein Poster in der Bravo bist oder auf der Titelseite von der Bravo. Ne? So, also das ist halt ein Ding, das hebst du dir halt auf und legst halt auch in den Keller. Ne? Irgendwo. Ja. Da sind viele Sachen passiert, die waren halt schön irgendwo. Klar, wir waren immer irgendwie ein bisschen skandalös unterwegs, weil das Cover vom Album, da waren wir so skizziert nackt drauf und dementsprechend kamen dann auch immer Fotoshooting-Anfragen mit, können wir ja nochmal hier so wie auf dem Cover Sachen machen, ne, hier so fleischfarbene Schlüppi an, die man da nicht sieht, die man wegretuschieren kann und so. Und das war schon eine wilde, abgefahrene Zeit und du hast gar nicht die Möglichkeit gehabt, das erstmal so für dich einzuordnen. Das dauert ein bisschen. Weil am Anfang zählt halt gefühlt jede Stunde, ne, oder jede Sekunde zählt, ne, dann wird durchgeplant, so, wir sind ja nach dem Finale, der Name wurde verkündet, wir sind da von der Bühne runter und 5 Minuten später bei Stefan Raab auf die Bühne hoch und waren bei TV Total im Anschluss direkt so, ne, weil das einfach so zusammengehört hat, ne, und dann wurde danach geplant, so, jetzt findet hier VOG-WM statt, da geht ihr hin, dann findet das und das statt, da geht ihr hin, und das war auf jeden Fall eine wilde Zeit.
Wie lang ging diese heiße Zeit, bevor so der Peak vorbei war? Wie lang ging das?
Ich glaube, es ging noch so mit der zweiten Single, Dying Words, die dann ja auch nochmal irgendwie in die Top 20 gegangen ist. Und das waren, also ich sag mal, so ein halbes Jahr ungefähr hattest du so diese Peak-Geschichte, weil du halt auf allen Events warst und so. Und dann kam die zweite Single, dann kam es eh schon intern zur Auseinandersetzung und dann hat sich die Band ja auch schon direkt im Mai von Doreen getrennt, was so der erste Schritt zum Untergang war. Dann waren wir nur noch zu dritt und das verzeihen dir die Leute auch nicht, weil du wurdest ja zu viert gewählt und nicht zu dritt. So, ne? Ist halt einfach so. Und das war eine dumme Entscheidung. Das war halt einfach, wenn man auch irgendwie nicht mehr in diesen Diskussionen stecken wollte, dann hat man sich halt drauf verlassen, dass es halt mit Chris anders wird oder besser funktioniert, also der Verbliebenen. Dame, die dann aber auch im Prinzip im Oktober dann ihren Solo-Weg gestartet hat. Und dann hat sich das so erledigt. Und du hast noch ein paar Sachen mitgenommen. Wir haben die zu dritt dann noch so eine Sommertour gespielt. Da gab es immer so ein Format. Ich glaube, es gibt sogar noch Rewe Family Tour, heißt es. Da sind da so große Open-Air-Geschichten. Du hast ja vorher alles gemacht mit The Dome, Bravo Super Show, Top of the Pops, die ganzen Sachen. Und dann fängt die Diskussion an mit der dritten Single und dann ist aber auch so, dann ebbt es ab irgendwo. Ja. Und vor allen Dingen, wir waren ja auch mittlerweile die eigentlich letzte Staffel dann, die geplant war. Und wir waren ja schon Band Nummer 5 sozusagen. Ne? War erst No Angels, Broses, Overground, Preluders zusammen 4 und dann kam Bier und das war, man kannte die Abläufe da halt schon. Mhm. Ne? Also wie Sachen, wie lange solche Sachen funktionieren. Und wenn du das Glück hast, irgendwie mit Leuten zusammen in der Band zu sein, mit denen du dich dann auch lange verstehst und irgendwie auch kreativ gut klarkommst, dann hätte es auch länger gehen können. Aber so war es dann im Prinzip im Oktober 2005 vorbei.
Also, was hast du, als es losging bei Popstars, was hast du zu der Zeit gearbeitet?
Musik- und Medienredakteur.
Ach so, immer noch beim Verlag.
Ja, genau.
Hast du ja schlagartig aufhören müssen dann quasi, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe tatsächlich meinen ersten, in der Nacht vom Finale von meinen lieben Kollegen Frank und Dirk, mein erstes MacBook bekommen. Mit der Aussage, in den Hotels, in denen du pennst, gibt's WLAN, du arbeitest gefälligst weiter. Und das war aber auch cool und das habe ich auch gemeint. Ich war auch während der Aufzeichnung der Staffel, da war im Fernsehen, das war zeitversetzt so ein bisschen, ne? Erst zum Ende wurde es ja dann live. Und ich wusste halt schon, ich bin im Bandhaus, während im Fernsehen noch die Castingphase lief. Und ich hatte während dieser Castingphase, das war dann kurz vor dem Einzug ins Bandhaus, hatte ich eine Presseeinladung, weil Sony die neue PlayStation vorgestellt hat. Mhm. Und dann bin ich halt so naiv und doof, bin ich da einfach hingefahren, ne? Weil ich dachte, ja komm, mitnehmen. Ich bin halt Gamer schon immer gewesen.
Alles sehen.
So, und bin dann auch da hingefahren, ganz normal, so für die Plug Media auch, und kam dann morgens in diesen Raum rein. Und dann haben die tatsächlich dieses Presseevent mal kurz um 10 Minuten verschoben, weil die alle gedacht haben, ich wäre rausgeflogen, weil die das alle gesehen hatten. So, ne? Also Leute, die in der Verbindung standen irgendwie mit dem Verlag, also die Marketingchefin von PlayStation kam dann auf und meinte, nein, du bist hier. Ach, schade. Und ich sage, warum leid. Schade? Ich freue mich tierisch hier zu sein. Darf ich nicht? Ja, aber du bist doch hier, also bist du rausgeflogen oder was? Und ich sage, ey, darf nicht drüber reden. War halt witzig. Ne? Und ich habe da in der Zeit da auch weitergemacht, habe das auch ein paar Jahre noch weitergemacht, bis ich 2009 dann auch angefangen habe mit Büchern und Co. Und bin dann halt mehr so in die freie Autorenschaft auch reingegangen. Mhm.
Aber ich glaube schon, dass es auch ein gut, also das hilft auch sehr sogar, weil das stelle ich mir immer so krass vor. Du wirst so durchgehypt, ist ja eine wahnsinnig energetische Zeit auch so, aber auf einen Schlag ist halt auch vorbei und du kannst dich halt nicht an die Supermarktkasse setzen, nachdem du da irgendwie im Fernsehen warst. So, ne? Also stelle ich mir, wenn ich so an so einen Kübelböck oder so denke, das ist halt unglaublich schwierig. Du wirst so durchgehypt, jeder kennt dich, bist dann vielleicht auch jetzt nicht ernstzunehmender Künstler, sondern da war ja schon auch viel Comedy dabei irgendwie gefühlt. Und jetzt ist es auf einen Schlag so vorbei. Was willst du dann arbeiten? Stelle ich mir sehr schwer vor. Und ich glaube, das ist schon gut, wenn du dann so ein Fundament hast, wo du weiter dran bleibst. So.
Also in der Staffel war ja auch der Vorteil, wir waren ja alle ein bisschen älter. Also nicht alle, ne? Also Pat und ich waren schon ein bisschen älter. Wir hatten unsere Ausbildung durch und hier und da und du wusstest halt schon, wo du stehst. Ne? Und daher war es okay und ich habe mich ja schon immer irgendwo in dem Bereich bewegt, Musik, Kunst, Schreiben und konnte da halt einfach, weil es dasselbe Netzwerk war, auch einfach anschließen und habe dann Kinderbücher geschrieben gehabt und verschiedene Hörspiele angefangen. Dann kam irgendwann 2012, nach ein paar Jahren, dieses 200-jährige Jubiläum der Grimms Märchen, wo dann Universal Music gefragt hatte, hör mal hier, ihr beiden, Michael Grimm und ich, na, wir heißen halt beide Grimm, über drei Ecken da in irgendeiner Verbindung, könntet ihr euch nicht vorstellen, zum 200-jährigen Jubiläum was zu machen? Und dann haben wir die Märchen genommen und haben sie auf Musik neu vertont. Da habe ich auch die Songtexte zugeschrieben. Da sind am Ende dann insgesamt 5 Alben draus geworden, die über Universal rausgingen. Haben wir so ein Comedy-Programm zusammen entwickelt, was wir immer im Winter zur Märchenzeit gespielt haben und so Geschichten. Aber das Fundament war halt einfach gegeben. Na, dadurch, dass mein Vater früher mit 15 zu mir gesagt hat, so, du, ich hatte auch Schauspielschulen vorgesprochen. Und dann hat er gesagt, du lernst was Vernünftiges. So, und dann habe ich halt erst Einzelhandel gelernt und dann aber auf Bürokommunikationskaufmann umgeschwenkt nach der Hälfte der Zeit. Und bin dann halt, wie gesagt, über diese Leidenschaft fürs Schreiben und fürs Gaming mit so einem Testartikel im Verlag gelandet. Das ist halt einfach, ist halt eine, also ich war nie so straight durch 9-to-5, weil mein Kopf schon in der Schulzeit immer in den Wolken hing. Ich funktioniere auch am besten irgendwie meist spät abends oder so. Vormittags kannst du mich eigentlich in die Tonne treten. Das ist so.
Ich habe so einen Abbinder bei mir in den Mails, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, ich habe so ganz klein unten dran, da steht so dran, ich arbeite zu der Zeit, wo es für mich gut ist und lest du bitte die Mail zu der Zeit, wo es für dich gut ist, weil ich hatte da teilweise auch, also wenn ich dann irgendwie nachts eine Mail schreibe, gab es auch Kontakte, die dann so mir vermittelt haben, naja, also müsst ihr jetzt Nachtschicht machen, habt ihr euren Laden nicht unter Kontrolle. Und ich finde ich ganz wichtig, dass man dann lebt und arbeitet, wann es für einen selber am besten ist. Gerade jetzt heute ist das scheißegal, wenn man arbeitet und wo, ne?
Ja, absolut.
Also, aber Markus, wie machst du das? Weil das finde ich immer sehr interessant. Gell? Bei mir ist es jetzt so sehr, also ich kann zum Glück ganz viele Dinge machen, die mich einfach glücklich machen und so. Da musste ich mich aber auch erstmal hinarbeiten, aber es ist halt trotzdem strukturiert. Ich habe 7 Unternehmen so und ich weiß da, wo meine Basis ist. Aber wie machst du das? Weil das finde ich immer sehr interessant. So, wenn man künstlerisch unterwegs ist, muss man ja, in Bayern sagt man immer, ja, auch schauen, wo man bleibt. Also irgendwie braucht man ja ein Einkommen so. Ne? Und das finde ich immer ganz interessant bei so freien Berufen. Wie hast du dir da so eine Basis geschaffen? Weil ich stelle es mir immer so vor, wenn die sichere Kohle nicht da ist, kann man dann überhaupt frei sein und kreativ sein und arbeiten so?
Ich habe über die Zeit halt immer schon Social Media Sachen gemacht für andere. Also ich bin da reingewachsen so ein bisschen darüber, dass ich das ja für mich gelebt, gelernt machen musste. Na, weil wenn du dann fallen gelassen wirst von dieser Band, ne, oder von Popstars, wenn das vorbei ist, musst du ja irgendwo versuchen, in so eine Art Eigenvermarktung zu gehen. Und dann war so das Aufkommen MySpace, dann kam Facebook, dann kam Instagram. Und das hatte sich so ergeben, dass waren auch Kontakte damals aus dem Verlag über eine andere Agentur, die haben mit E-Plus zusammengearbeitet. Und ich habe dann tatsächlich in Düsseldorf am Flughafen bei E-Plus denen die Social-Media-Abteilung aufgebaut. Na, also da Kurse gegeben, damals, als es alles in den Kinderschuhen steckte. Hab dann 12 Jahre lang auch für die Sparkassen, über den Marketinganbieter der Sparkassen auch Social-Media-Sachen gemacht, auch immer verschiedene Formate ausprobieren dürfen. Gerade so regionale Unterstützung für Händler vor Ort, das war immer ganz cool, die mit den Sparkassen zusammengearbeitet haben und bin halt selber irgendwann auch zusätzlich in so eine Art Influencer-Rolle reingerutscht, dass ich halt auch gebucht werde für verschiedene Dinge und mache auch seit fast 3 Jahren jetzt für T-Rolls, das ist ein kleines Startup gewesen in Kamp-Lintfort, die halt so Reismehlkrebs machen, die habe ich selber für mich getestet, fand die cool und habe die danach kennengelernt und auch das Team dahinter und habe dann angefangen, für die so die Inhalte zu machen und darüber gewachsen ist dann über die Zeit auch, dass ich für Freunde, die dahinter auch mit denen arbeiten und in dem Bereich unterwegs sind, was Immobilien angeht, für Center beispielsweise da dann angefangen habe, auch kreativ Reels zu entwickeln, zu machen und zu tun. Und
also Social Media Agentur eigentlich?
Ja, schon. Also ne, Social Media und aber auf der anderen Seite auch gebucht als die Person, die ich bin, die eingeladen wird, irgendwohin zu Kinopremieren und hast du nicht gesehen, was ja dann, wenn es über Agenturen kommt, auch ein Income ist.
Also im großen und Ganzen, ja, Influencer UGC würden wir es wahrscheinlich nennen, so, ne?
Ja.
Aber halt mit dem Star-Faktor noch mit dabei, mit einer Geschichte.
Ja, und mit der Regelmäßigkeit, dass ich halt das Glück hatte, dass manche Dinge sich einfach dann auch ergeben haben, ne? Also auch über TikTok. Ich habe ja jetzt mittlerweile eine eigene Bratwurst in der Gastronomie. Ja, da willst du mit Sicherheit auch noch hin.
Da wollte ich jetzt eh hin. Sehr gut.
Sehr gut. Dann nehme ich die Brücke jetzt mal.
Aber also der Bruch ist crazy. Also so, jetzt sind wir Autor, Musiker, so Social Media und jetzt steht man in der Früh auf und sagt, und jetzt mache ich eine Bratwurst.
Nee, eben nicht, sondern so wie du den Weg jetzt bisher gehört hast gerade, ist die Geschichte auch entstanden über die Zeit. Es war tatsächlich so, dass ich im Baumarkt war mit einer Bratwurst, beziehungsweise mit meinem Mann, der Farben kaufen wollte für den Garten. Und ich bin mitgegangen und mir war langweilig. Und dann habe ich ein TikTok-Video gedreht, wo ich so durch die Gänge schleiche und sage, bin im Baumarkt, mir ist langweilig, mein Mann will Farbe kaufen, Indigo Blau. Was ist überhaupt Indigo Blau? Dann habe ich ihn so ins Bild geholt und er so, boah, du bist so blöd. Und ich dann habe ich wieder zurückgedreht, habe die Hand hochgenommen und gesagt, ich habe eine Bratwurst, die ist toll und habe da reingebissen. Habe das Ding hochgeladen, mir dabei nichts gedacht und kurze Zeit später drehte das Internet ein bisschen durch und stellte die Frage, wieso gehst du mit einer Bratwurst in den Baumarkt?
Und das ist eine berechtigte Frage, die wäre jetzt von mir auch gleich gekommen.
Für mich eigentlich nicht, weil ich dachte, was versteht ihr daran nicht? Die Dinger wohnen doch vorm Baumarkt. Also kann ich die doch auch mit reinnehmen. So, du hast ja vor jedem Baumarkt.
Die meisten nehmen beim Rausgehen wahrscheinlich nicht mit, aber natürlich.
Ja, nee, ich brauchte die vorher, weißt du, so als Nervennahrung, weil ich schon wusste, oh ja, das ist ja durch die Gänge schleichen. Und dann ging es halt so weiter, dass sich daraus entwickelt hat, ja, aber warst du schon beim TUM in bla bla bla? Geh mal da testen. Mhm. Dann kamen die ersten Sachen mit, hast du schon die neue Wurst hier Bud Spencer gesehen, getestet? Und dann habe ich halt diesen Hashtag Wurstfluencer genutzt für mich und habe halt angefangen, Bratwürste zu testen und habe dann halt über diese Kommentarfunktion, was ja immer wichtiger wurde, auf die Kommentare geantwortet als neues Video. Dann wurde halt, irgendjemand hat den Kommentar hinterlassen, hast du hier schon die Erdbeerbratwurst von Karls Erdbeerhof probiert? Und dann nimmst du diesen Kommentar und gehst hin und drehst dann halt wieder ein Video dazu und daraus hat sich das halt einfach so hochgeschaukelt. Mhm. Und dann kam irgendwann mal in der Kommentarspalte der Spruch, du brauchst eine eigene Bratwurst. Und dann habe ich gesagt, jo.
Das klar. Stimmt.
Sehr. Und bin dann an einen Freund rangetreten, den ich auch kennengelernt hatte, der so aus dem Gewürzspektrum kam. Mhm. Und habe mit ihm zusammen die Gewürzmischung entwickelt für meine Bratwurst sozusagen. Dann haben wir uns einen Metzger rausgesucht, mit dem wir da gearbeitet haben, den er auch kannte. Sind damit erstmal gestartet, so aus Spaß. Und wir haben tatsächlich diese Wurst mit Hackfleisch, Cheddar und dieser Gewürzmischung erstmal als Frikadellen getestet am Grill. Mhm. Wie schmeckt das? Wie geht das? Und mittlerweile ist es so, die Wurst wird mittlerweile hier in Neuss hergestellt. Ich bin damals, als sie dann fertig war, damit ins Grafschafter Wirtshaus gegangen, was halt so eine Gastronomie ist, in der ich hier auch gerne bin. Und der Koch und Chef vom mittlerweile zweiten Wirtshaus in Duisburg auch, sagte damals, ja komm, wir testen die mal. Dann bin ich mit ihm in die Küche, hat die getestet und hat während des Testens dann direkt gesagt, ja, alles klar, Kartoffelstampf, Rahmwirsing dazu, perfekt. Und dann war es ein Gericht auf der Karte. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Dann hat ein Freund von mir, der eine Pommesbude oder mehrere Imbissbuden und Foodtrucks hat in Köln, dann auch mal gesagt, hey, ich will die auch mal haben, will die auch mal. Und dann bin ich irgendwann mal hingefahren. Dann hatte er sie jetzt auch mal zeitweise auf der Karte. Liebe Grüße an den Baron, der hat daraus auch einen geilen Hotdog gemacht. Und ja, jetzt ist da halt diese Bratwurst in der Gastro. Und war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, boah, ja, das mache ich jetzt. Sondern ist dann einfach auch wieder so gewachsen, wenn du halt open-minded bist so ein bisschen und auch keine Angst vor verrückten Ideen irgendwo hast. Und irgendwie auch auf ein großes Netzwerk zum Glück zurückgreifen kannst mit Leuten, die dir so in anderen Sachen schon begegnet sind. Na, weil diese Gewürzfirma kam, also Spicebude, ist mittlerweile auch als eigene Firma gegründet, zusammen mit mehreren Leuten. Ich bin auch Gesellschafter, habe da mein eigenes Gewürz. Dieses Hacktastisch, das gibt's halt ganz normal für zu Hause. Und das ist das Originalgewürz aus der Bratwurst. Mhm. Und ihn habe ich auch kennengelernt über einen Social-Media-Kontakt, wo es damals darum ging, irgendwie, hier können wir was zusammen machen. Und ein Jahr später haben wir dann an der Gewürzmischung für meine Wurst gebaut. Ich sehe übrigens gerade, ich sehe voll cool gefilmt. Ich sehe so jung und frisch aus. Was einfach daran liegt, dass ich hier sitze und da, also diese Oberlichter hier sorgen gerade für so einen komischen Filter.
Nur noch da.
Nie wieder woanders. Content nur noch hier. Ich hole den Grill rein.
Du, das ist ja da auch die Magie dieses Studios. Also ich habe heute schon zwei TikToks gemacht, die kannst du dir anschauen. Da schaue ich aus wie Arsch und dann gehst du hier rein und es sind so Riesenscheinwerfer und alles, alles ist schön.
Schön.
Alles falsch in diesen Medien. Ja, Markus, ich glaube, das ist die Magie, gell? Also ich finde das ganz interessant, weil so war ja ein bisschen mein Intro. Ich bin letzte Woche angefragt worden für einen anderen Podcast und dann war so ein Intro-Gespräch, das mache ich immer gar nicht. Wir haben uns das davor noch nicht gesprochen und die wollen das aber, die machen so einen Corporate-Podcast für die Firma eigentlich und sehr gesettet alles. Und dann hat der mir ein bisschen über mich vorgelesen quasi, so was ich so gemacht habe bisher in meinem Leben, dass ich einen Leichenwagen habe und wie viele Firmen und was ich mache und so. Und ich finde, das klingt bei dir auch so verrückt, aber geht's dir nicht auch so, wenn mir jemand das vorliest, das klingt so verrückt, aber eigentlich fühlt sich so ganz normal an irgendwie. Oder ist es jetzt für dich schon, also wie erspürst du das? So was du so alles schon erleben durftest, aber man führt ja trotzdem ein Leben ganz normales so, ne?
Das ist schon, also wenn ich mein Manager würde jetzt wieder sagen, ich stapel halt immer zu tief. Mache ich auch immer, weil ich da gar nicht so viel Gewicht drauflege, wenn mir jemand beispielsweise, man recherchiert dann immer und dann kommen die Leute immer mit deiner Wikipedia-Seite um die Ecke irgendwann. Und dann kommt halt auch mal so, boah, was ein Gemischtwarenladen und das hast du schon gemacht und das hast du schon gemacht. Und das ist, bei manchen Dingen muss ich dann auch schmunzeln und erinnere mich gerne zurück, ne, gerade wenn es so um so Dinge ging, wie halt so die Zeit, wo ich an Musical-Texten für einen Freund für Richard Gephardt gearbeitet habe. Das war so, ah ja, habe ich auch gemacht, das war schön. Und das ist halt cool, wenn du so zurückblicken kannst und halt denkst so, wo halt coole Highlights dabei waren. Trotzdem klingt es halt echt surreal, wenn jemand diese lange Liste an Sachen da vorliest. Vor allen Dingen, das wirkt dann auch immer so, als würde man irgendwie 1000 Sachen anfangen und nicht zu Ende bringen. Aber alles hatte so seine Zeit. Ne? Auch so die Hörspiele hatten ihre Zeit. Und manches kommt auch nochmal zurück. So, ich habe meine Kinderbücher Fleckys Reise sind jetzt tatsächlich nochmal neu erschienen über einen Verlag, der sich um einfache Sprache kümmert. Da geht es um Lernleseförderung. Und hätte ich auch nicht gedacht, wenn du bei Wikipedia guckst, da steht da 2010 kamen die ersten Kinderbücher raus. So, ja, und jetzt gibt es das Ganze nochmal als Neuauflage halt eben speziell mit so einem pädagogischen Hintergrund. Und das hat für mich irgendwie einen schönen Wert. Weißt du, mehr als irgendwie zurückzugucken, welche Sendung hat er jetzt alles gemacht. Klar, ich war mit TAF auf irgendeiner Karibikinsel und habe da 12 Tage Heilfasten gemacht. Hat auch was gebracht für die 12 Tage, danach halt nicht mehr. Aber es ist trotzdem habe ich halt einen ganz normalen Alltag, ne, den ich auch lebe. So, ich habe einen Mann an meiner Seite seit fast 14 Jahren jetzt, der auch extremer Workaholic ist, für den es auch keine Tag- und Nachtzeiten gibt, der total als Support an meiner Seite ist, so wie ich als Support auch hinter seinen Sachen stehe. Und da ist auch einfach so, wir haben trotzdem auch ein ganz normales Familienleben. Ne? Wir haben Hunde, mit denen muss jemand raus. Wir haben ein Haus, um das man sich kümmern muss. Und deswegen ist es ganz cool, wie du auch gesagt hast, so du arbeitest zu den Zeiten, wo du halt kannst. Ne? Ich gebe mich natürlich den Strukturen hin. Wenn ich Aufträge habe, bin ich am Start und mache und tue. Und trotzdem ist es so, wenn du so in diese Historie zurückguckst, was man alles schon gemacht hat, da sind wir wieder am Anfang. Das ist halt einfach echt, war ein wilder Ritt irgendwo.
Ja, mega wild. Weißt du, was ich mich frage, das interessiert mich auch sehr. Jetzt ist dein Mann Workaholic und macht ganz viel und du machst ganz viele Sachen. Wie managt ihr das in eurem Leben? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weißt du, so im Sinne von, frage ich immer ganz viele Leute, weil mich das für mein Leben auch immer interessiert. Also wie sprecht ihr das ab? Gibt es feste Zeiten, die ihr miteinander verbringt? Habt ihr einen gemeinsamen Kalender? Wie macht ihr das? Oder macht einfach, ist es wie, manchmal sage ich immer, das klingt immer so abwertend, aber wie eine WG, glaube ich, ist die einzige Möglichkeit, die man heute machen kann, solange man sich wohlgesonnen ist. Man ist halt da, wenn man da ist, aber jeder macht trotzdem sein Leben, ne? Weil jeder lebt ja sein eigenes Leben auch wenn man das zusammen verbringt.
Also wir haben jetzt keinen gemeinsamen Kalender, den sollte man vielleicht irgendwann mal einführen bei vielen Terminen, aber wir reden halt einfach dann miteinander. Ich habe jetzt vorhin auch noch Termine angestimmt, weil eine Anfrage kam aus Berlin, ob ich da irgendwie an einem Donnerstag hin kann. Dann ist meine einzige Frage nur, bist du da, bist du im Homeoffice, bist du unterwegs, aber nur aus dem Hintergedanken muss ich sonst einen Nachbarn fragen, der nachmittags mal die Hunde in den Garten lässt und so. Und das gemeinsame Leben findet auf Augenhöhe und auf direkter Kommunikation anstatt. Ne? Dafür sitzt man abends zusammen auf dem Sofa, wir teilen die Leidenschaft und sämtliche Serien binge zu watchen. Währenddessen ist nebenbei noch der Rechner da und man bastelt noch an ein paar Sachen. Und das ist ganz normale Kommunikation halt. Also gar nicht, also hier hängt kein Küchenplan, wer jetzt die Spülmaschine ausräumt oder so, ne? Sondern das ergibt sich einfach so, wie es ist, und wir reden einfach miteinander. Ich glaube, das ist aber auch das, was heute überhaupt im Allgemeinen viel, viel wichtiger geworden ist. Menschen reden viel zu wenig miteinander und kommunizieren nur noch in Kommentarspalten.
Mhm. So. Was würdest du sagen, ist das Geheimnis da? 14 Jahre zusammen zu sein, ist ja schon, ey, da muss ich übrigens, muss ich nochmal ausholen, ich habe diese Zahlen nicht, aber das ist mir jetzt dreimal begegnet und das finde ich so witzig. Ich muss diese Zahlen haben, weil ich das ein so witziges Beispiel finde. Höchste Scheidungsrate weltweit. Lesbische Pärchen. Höchste Scheidung, das ist Fakt. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber es ist Fakt. Es ist exorbitant hoch, also quasi annähernd an 100%. Geringste Scheidungsrate weltweit, schwule Pärchen. Das finde ich super interessant, einfach darüber nachzudenken. Und da frage ich mich auch, was ist die, es ist völlig off-topic gewesen, ja, aber was würdest du jetzt sagen, ist euer Erfolgsgeheimnis, hat jetzt gar nichts mit einer schwulen Ehe zu tun, sondern was macht es aus, dass man 14 Jahre gerne zusammen ist? Ich, witzigerweise, wir hatten diese Aufzeichnung ja schon mal geplant und dann hat es technisch nicht funktioniert, weil der Baustelle war bei euch. Und da hast du auch sehr wertschätzend von deinem Mann erzählt. Und das hat mich auch hat mich beeindruckt, weil man kennt schon viele, das verstehe ich immer nicht, die verbringen dann das Leben miteinander und reden dann über ihre Partnerinnen oder Partner so schlecht, so abwertend so, ne? Und ich glaube schon, dass Wertschätzung, oder was würdest du sagen, macht es aus, dass man da auch so, wenn ich mir das jetzt auch vorstelle, man sitzt da beide vorm Fernsehen und dann haben beide noch einen Laptop und arbeiten noch so an ihrem Ding. Und da kenne ich schon genügend Leute, wo ich genau wüsste, dass die dann sagen, ja, musst du jetzt auch noch was arbeiten, weißt du, so, wo so ein Gegeneinander ist, statt so, so ein Miteinander.
Ja, manchmal, aktuell bastelt er eh an einer KI-Serie über den Wurstfluencer. Das heißt, ich habe da ja einen Vorteil, wenn er da abends bastelt. Und auch ansonsten, wenn er abends, also ich bin ja genauso, ne, wenn man so langsam den Tag hinter sich hat, dann kommst du auf die Gedanken und planst halt die nächsten Dinge und so. Aber ein Geheimnis, warum man so lange sich, also es hat viel mit gemeinsamen Interessen zu tun, glaube ich. Mhm. Und auch gar nicht mal so auch so mit dem Umfeld, mit der Familie, ne, also wie man so im Zusammenspiel funktioniert. Und halt, ich würde ganz sagen, halt auch einfach tatsächlich Kommunikation. Und auch zum siebten Mal Buffy the Vampire Slayer zusammen durchzugucken, weil man jedes Jahr im Herbst kriegt mein Mann mal so den Rappel und startet immer mit der Musical-Folge, was halt unsere Lieblingsfolge ist. Und wenn die dann gelaufen ist, dann ist man so, ach komm, zurück zu Staffel 1 und dann fängt man von vorne an. Das sind so, weiß ich nicht, und auch wir haben eine tolle Nachbarschaft hier, weil man gar nicht so viel Zeit hat, groß rauszugehen und zu machen und zu tun und das, und auch die Tiere, da ist viel Gemeinsamkeit und viel Dinge, die man einfach teilt. Und das ist halt das, was es ausmacht. Und halt irgendwie Kommunikation und gegenseitigen Respekt oder Anerkennung für die Dinge, die der andere macht. Ne, er könnte mich ja auch für einen absoluten Künstler-Loser halten, ne? Der halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, jetzt halt nicht auf den größten Bühnen stattfindet und macht und tut. Aber das ist hier gar nicht das Thema, sondern es ist ein gemeinsames Unterstützen. Ich freue mich über jeden Award, den er mit nach Hause bringt. Und der bringt verdammt viele Awards mit nach Hause in letzter Zeit, die er so kriegt in seiner Bubble, weil das halt ja in der Welt des Internets unterwegs und macht ist in einer großen Agentur und die haben ganz tolle Kunden und auch da ist auch ganz viel Wertschätzung, was ich auch hier mit so rübernehme immer, also nur dieses Wertschätzen, du gehörst auch mit dazu, auch wenn du der Ehepartner bist, du bist manchmal auf Firmen-Events mit dabei und so Geschichten. Und ich glaube, viel hat einfach mit Wertschätzung zu tun.
Ja. Das glaube ich auch. Mensch, schön. Was kommen noch für Sensationen? Was hast du noch vor? Hast du schon was im Köcher oder was? Wie machst du das generell? Ich mache immer so, ich gehe einfach nur mit offenen Augen durchs Leben und das Leben bietet ja so viel an. Also ich plane ganz wenig. Ganz oft wird mir auch in der Kommentarspalte unterstellt, das hat doch alles einen Plan. Das hat ja doch alles geplant und hat alles gar keinen Plan. Ich muss die Leute immer enttäuschen, das hat gar keinen Plan. Das Leben bietet halt an und du musst aber halt auch annehmen, gell? Weil viele auch sagen, ja, aber mir passieren solche Dinge nicht. Und dann sage ich, ja, aber du schaust halt nicht hin. Die passieren jedem so, ne?
Es gibt keinen großen Plan. Man musste sich zu gewissen Zeiten halt manchmal von Dingen auch verabschieden. Ne? Ich war halt immer für mich so der Sänger. Ich habe mich immer auf der Bühne gesehen und hier und da. Und heute ist einfach so, du musst ja, wie du auch gesagt hast, du brauchst eine Basis, um irgendwie überleben zu können und hier und da. Und in meinen Alltag mit Familie und Co. passt dieser Lebensentwurf gar nicht mehr rein, den man dafür bräuchte. Ja, und das ist aber auch okay, weil dann musst du dann irgendwann auch sagen, ja, ich singe halt noch gerne, ich mache ab und noch mal Songs, die bringt man auch raus. Aber ich habe jetzt nicht das nächste große Ding im Köcher in dem Sinne. Ich habe total Spaß, mich auszuprobieren und auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und zu gucken, was kommt, was kann man sich aufbauen. Es macht total viel Spaß, im Austausch mit Menschen zu stehen und halt irgendwie auch Strategien zu entwickeln oder gemeinsam helfen zu können. Das, was über die Jahre sich aufgebaut hat, das ist halt der Mehrwert, den ich für mich so ein bisschen sehe. Ich war früher immer abhängig von Menschen, die mich mit anderen Menschen zusammengebracht haben. Mhm. Und über die Jahre habe ich mir ein Netzwerk entwickelt oder aufgebaut, wo ich dann plötzlich mal Menschen zusammenbringen kann und verknüpfen kann. Und da entsteht dann plötzlich beispielsweise eine Gewürzfirma draus oder so Sachen, ne, weil ich Leute verknüpfe. Oder auch wenn es einfache, kleinere Dinge sind. Also es ist halt schön, in so einem Netzwerk zu leben. Und dieses Netzwerk bietet dir auf der anderen Seite dann halt auch immer wieder Gelegenheiten und Möglichkeiten. Wie Frank Lothar Lange. Ich meine, uns hat jemand zusammengebracht, der mir vor 20 Jahren ein Werwolf-Bart ins Gesicht geklebt hat für ein Bravo-Fotoshooting.
So. Und der Bravo-Chef von damals, der saß dann auch hier im Podcast und sowas. Also, ja. Es ist ja schon, also das ist auch immer was ich gerade den Jungen, ich habe ja auch so Coaching-Angebote für Agenturen und die jungen Agenturen, die wollen oft den Short-Run und den gibt's halt nicht. Und ich wundere mich auch ganz oft über Leute, die sich so schnell ihren Namen auch verbrennen, weißt du, die nur der Gier hinterherlaufen und schnelles Geld machen wollen, die gar nicht verstehen. Und das ist schon was ich jetzt auch merke. Nach 20 Jahren kennst du alle. Du kennst einfach alle. Das ergibt sich von ganz allein. Und jetzt ist halt die Frage, wie kennst du die? Bist du denen wohlgesonnen? Hast du mal irgendwo auf Erde verbrannt? Oder sagen die so, und das heißt ja nicht, dass man jedem nur irgendwie nett sein muss, gell? Ich bin schon eher auch ein sehr kantiger Typ, aber ich habe noch nie in meinem Leben jemand beschissen zum Beispiel. Und das ist sowas, was sich dann irgendwann ergibt. Und irgendwann schließt sich der Kreis auch über den Podcast. Meine Mutter sagt immer so, verdienst du Geld mit dem Podcast? Dann sage ich, nee, da schau dir das Studio an, der kostet eher Geld, der Podcast. So, ne? Aber am Ende sind es auch wieder Kontakte. Und man hat natürlich irgendwann auch so eine große Erfahrung, wo sich einfach was ergeben kann. Droppe ich auch fast in jedem Podcast. Ich habe zum Beispiel, das ist schon noch so ein Plan, ich würde unglaublich gern mal nochmal was für Medienkompetenz für Kinder machen, weil ich glaube, dass wir in so einem Zeitpunkt leben, wo es unglaublich schwer ist. Mein Sohn ist jetzt 8, der ist schon voll drin, der macht jetzt Gameplay-Videos bei YouTube und so. Aber trotzdem das Internet zu erklären, Medienkompetenz, Hate im Netz, Kommentare, wie gehe ich damit um? Wie funktioniert eine Domain? Wie funktionieren E-Mails? Und ich glaube, wenn man sowas entwickelt, dann würde das auch für die Senioren gut funktionieren. Also das ist so eine Doppelzielgruppe. Ja, da könnt auch Oma und Opa lernen, was wie eine Domain ist. Das habe ich schon vor. Aber alles andere ist einfach schön, wenn man Leute anrufen kann. Und Frank ruft mich jede Woche an und sagt, Mensch, jetzt hatte ich wieder einen Gedanken für deinen Podcast. Das würde doch super passen, soll ich die mal anrufen? So. Und das macht er einfach, weil er, also so ist es ja mit Frank losgegangen. Ich kannte den ja gar nicht, ne? Frank Heim, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, von Saltatio Mortis. Ja. Der war immer in meinem Content unterwegs. Und dann ist er irgendwann mal bei mir mit einer Anfrage gelandet für ein Backup, also für ein Google Workspace Backup. Und so ging das los. Und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe den Tiger Award da abgeholt fürs Influencen. Und dann sagt der Frank, ey, wenn du hochfährst, komm doch vorbei, wir haben eine Vernissage. Da ist der Frank Lothar Lange, der ist ein Riesenfan von dir, der schaut deine ganzen Videos an. So habe ich Frank kennengelernt, ich wusste gar nicht, was der macht. Und dann sage ich so, was machst du denn? Dann sagt er, ja, ich kennst ja Frank Lothar Lange, ne? Der ist ja der Tiefstapler, der größte Tiefstapler von allem. Ja, ich habe immer so ein bisschen Musiker fotografiert in meinem Leben. Dann schaust du mal.
Ich war dann mal so im Archiv und hier ist übrigens, ja, guck mal, hier habe ich noch den und den und das und das.
Ich sitze da bei dem in Essen und dann sagt er, ja, hier habe ich Yoko Ono fotografiert, Rihanna und Snoop Dogg und Lady Gaga und so. Ja. Unglaublich, ne?
Frank
und trotzdem, und das finde ich auch immer so wichtig, alles ganz normale Menschen. Also egal, wen ich jetzt auch hier gehabt habe im Podcast, alle nett, alle normale Menschen, man kann ganz normal miteinander umgehen einfach. Das würde uns alle so viel weiterbringen, ne?
Ja, ja. Absolut. Offline-Etikette.
Ja, einfach mal leben und nicht nur online sein, ja.
Ja, aber Frank,
das ist auch ein Algorithmus-Thema, sage ich.
Ja. Wie bitte? Ja, und Frank ist aber auch so jemand, der halt immer wieder aufgetaucht ist in meinem Leben, ne? Der dann früher für ein Buch, was ich geschrieben habe, die Autogrammkarten fotografiert hat, der, wenn er von mir irgendwas wollte, bin ich zu ihm hingefahren, habe Sachen gemacht und es ist halt schön, ne? Und dann ruft er einfach irgendwie aus dem Off an und ich liebe Silvi auch seine Frau. Das ist halt, die Kombination ist halt genial und dem kannst du auch im Lagerfeuer stundenlang zuhören, wenn er dann erzählt, wo er überall auf Tour war mit den Stones und hast du nicht gesehen und dann habe ich die noch fotografiert und geiler Typ. Und das sind so Menschen, wo du halt denkst, wenn ich später mal so bin und einfach, also diese Kernentspanntheit, die ihn Frank Lothar Lange ausstrahlt. Wer ihn nicht kennt, Leute, googelt ihn. Mhm. Ist halt mega. Das ist ein Lebensziel. Also, wow, Respekt.
Ja, und also muss man auch sagen, Frank hat doch Dinge, also der hat doch alles erlebt, muss man einfach sagen. Ich meine, der war ja jetzt wirklich 30 Jahre im richtigen Rock'n'Roll auch noch dabei. Das war auch nochmal eine andere Zeit. Ne? Der hat mir auch Geschichten erzählt von Metallica, da hat sie einen Vogel rausgehauen. So, ne? Also gerade die Off-Topic-Geschichten sind ja dann sehr interessant. Mhm. Und trotzdem aber, und das finde ich so interessant, ein sehr, also tiefstapeln sag's gar nicht. Ich hab den Podcast, glaube ich, auch genannt, der Mann, der die, also das ist ja für mich ein absoluter Weltstar-Fotograf. Und das würde er nie sagen. Er sagt dann immer so, nee, ich bin der Fotograf, der die Stars fotografiert hat. Und
ja, genau.
Das finde ich schon auch interessant, so bodenständig zu bleiben. Und ich lerne eigentlich auch fast niemand kennen, der wirklich auch so wirklich abgehoben ist. Also da sind ja jetzt auch Schauspieler, Musiker und so weiter dabei. Ich glaube auch, dass der Erfolg schon auch viel vom Imposter kommt und vom Selbstzweifeln und immer wieder an sich arbeiten und so weiter. Das sind nicht so. Natürlich, wenn du jetzt im Olympiastadion auf eine Bühne gehst, dann bist du Rockstar, dann gibst du Gas so. Ne? Aber im stillen Kämmerchen erlebe ich die alle sehr, sehr anspruchsvoll vor allem und immer weiter am Arbeiten. So, ne? Das ist Frank Lothar Lange heute noch. Also der hat auch gesagt, letztens hat er mir auch erzählt, er hat da irgendwelche Ärzte fotografiert, sagt, da bin ich immer unglaublich nervös und aufgeregt, dass es auch wirklich gut wird, dieses Arbeitsergebnis. So, ne? Ich glaube, wenn wir den Anspruch alle so halten, dann reicht es für dieses Leben.
Dann könnte es gut sein, ja.
Ja. Markus, hat mir ganz arg viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du uns so reingelassen hast und auch so viele private Dinge erzählt hast.
Gerne.
Ich freue mich, dass wir jetzt auch, jetzt ist ja das Netzwerk wieder um zwei Personen gewachsen, jetzt, dass wir uns auch kennen und bin ganz gespannt, was dann noch so kommt. Ich muss dir mal was schicken. Ich habe schon länger so eine Wurst-Idee. Also es ist keine Bratwurst, aber es ist eine Idee, die ich nicht verstehe, warum die noch niemand gemacht hat. Im Großen und Ganzen frage ich mich immer, warum es so wenig Currywurst vor allem in Bayern gibt. Und das wäre meine Idee mit so einem Franchise-Konzept und so. Können wir mal drüber quatschen.
Mit Currywurst können wir dich hier im Ruhrpott ja zuschmeißen.
Ja, und bei uns eben gar nicht, witzigerweise. Also gibt es hier gar nicht. Und ich frage mich immer auch so, was kommt als nächstes? Jetzt war ja, also hier war so die Burgerwelle die letzten 5 Jahre gefühlt. Jetzt ist gerade die Dönerwelle, die ebbt aber irgendwie ab. Was kommt als nächstes? Und da muss ich dir mal noch was zusammenschreiben. Da habe ich noch eine Idee. Markus, alles, alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit.
Dir auch.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Danke dir für die Zeit.